unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich habe mich gleich beim Betreten dieses Gottesdienstraums gefreut darüber, dass hier auf dem Altar vor dem Kreuz der siebenarmige Leuchter steht. Auf diesem Leuchter brennen sieben Kerzen. Das ist bei den messianischen Juden ein Zeichen dafür, dass der Messias, der König über Israel, schon gekommen ist und in seiner Gemeinde gegenwärtig ist. Ich sage zum siebenarmigen Leuchter auch gerne eine Formel. Siebenmal 24 Mal der siebenarmige Leuchter, ein Zeichen der Treue Gottes rund um die Uhr. Liebe Gemeinde, hier in Kandern, wir gehen zu auf Gründonnerstag und Karfreitag und natürlich auf den Ostersonntag. Der Karfreitag in diesem Jahr wird ein besonderer Karfreitag sein. Weshalb? Am Abend des Karfreitags beginnt nämlich für das ganze Volk Israel, für das ganze jüdische Volk weltweit, das wichtigste aller Feste im Laufe des Jahres. Kann uns jemand sagen, welches Fest ich meine? Nein! Purim ist vorbei. Pesach, eingedeutscht Passa. Am Karfreitagabend beginnt das Passafest zur Erinnerung an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Dieses Fest wird auch Fest der ungesäuerten Brote genannt. Eine Woche lang ernähren sich Juden niemals von normalem Brot oder Brötchen oder Kuchen. Es werden ausschließlich ungesäuerte Brote, Matzen genannt oder Matzot hebräisch, verzehrt. Es wird am Karfreitagabend so sein wie an jenem Freitag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist, am Kreuz hingerichtet worden ist und für uns alle gestorben ist. An jenem Freitagabend hat nämlich damals ebenfalls das Passafest begonnen. Und natürlich der wöchentliche Feiertag auch, der Sabbat, der Schabbat. Und darum hat man jenen Sabbat einen großen Sabbat genannt. Warum? Weil an jenem Sabbat zugleich der erste volle Tag des Passafestes begangen worden ist. Das Karfreitag und der Beginn des Passafestes zusammenfallen, das kommt nur alle paar Jahre vor. Wir erinnern uns in dieser Woche, der Leidenswoche, auch Karwoche genannt, ja auch der Einführung des christlichen Abendmahls durch Jesus, unseren Herrn. Woran werden wir eigentlich erinnert bei der Feier des Abendmahls? Daran, dass der Tod Jesu unser Leben ist. Noch einmal, daran, dass der Tod Jesu unser Leben ist. Der Leib des Messias für dich gegeben, das Blut des Messias für dich vergossen, damit du und ich leben. Solche Worte dürfen wir einander zusprechen beim Empfang des Abendmahls mit Brot und Kelch, unabhängig davon, ob wir nun vergorenen oder unvergorenen Wein zu uns nehmen. Ich lese uns ein Zitat aus einer Broschüre zum Abendmahl, verfasst von einem Ausleger, den ich sehr schätze. Dieser Ausleger zitiert den Apostel Paulus im ersten Brief an die Christen in Korinth. Paulus wiederum zitiert Jesus mit seinen sogenannten Einsetzungsworten des Abendmahls. Hier also das Zitat. Bitte weiter. Dort bei Paulus begegnet zweimal der Satz: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Für das moderne Verständnis bedeutet Gedächtnis so viel wie Erinnerung. Es hat demnach den Anschein, als ob Jesus das Abendmahl lediglich als eine Gedächtnisfeier verstanden hätte. Hinter dem griechischen Wort, das sich an dieser Stelle findet, nämlich Anamnesis, steht aber ein hebräischer Begriff, Sachar. Dieser meint die Vergegenwärtigung des Vergangenen, das nie bloße Vergangenheit bleibt, sondern gegenwärtig wirksam wird. Gedächtnis bedeutet Vergegenwärtigung. Soweit das Zitat. Konsequenterweise schreibt jener Ausleger dann weiter: Im Abendmahl empfangen wir immer neu die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib. Bitte weiter. Bei Leib denken wir leicht an Körper. Und zu Körper assoziieren wir Fleisch und Knochen oder Ähnliches. Aber das ist wieder modern gedacht. Leib hatte für Jesus die Bedeutung von selbst oder ich. Der Ausdruck besagt: Dies bin ich selbst. Mit diesem Brot gebe ich mich selbst. Indem ihr als meine Jünger das Brot empfangt, erhaltet ihr Anteil an meiner Selbsthingabe. Und der Gläubige antwortet: Herr, ich danke dir, dass du mir in diesem Augenblick deine persönliche Gemeinschaft schenkst. Bleibt man dran am ersten Korintherbrief zum Thema Abendmahl, so zeigt sich, dass das Feiern des Abendmahls auch das Miteinander in der Gemeinde betont und stärkt. Kurz und bündig schreibt Paulus, bitte: Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Abendmahl verbindet uns von Neuem mit Jesus, dem Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes. Es verbindet uns aber auch untereinander. Ich habe einmal folgende Sätze noch gefunden zur Bedeutung des Abendmahls: Eins sein mit dem Haupt der Gemeinde, aber auch verbunden mit den Fingerkuppen und Fußzehen, eben mit allen, die zum Leib Christi gehören. Eins sein mit dem Haupt der Gemeinde, aber auch verbunden mit den Fingerkuppen und den Fußzehen, eben mit allen, die mit zum Leib Christi gehören. Jesus hat das Abendmahl bei seiner letzten Mahlzeit zu Beginn des Passafestes eingesetzt. Begangen zur Erinnerung an den Auszug Israels aus Ägypten. Der Evangelist Lukas zitiert Jesus mit den folgenden Worten: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Damals, zur Zeit von Jesus, hat man bei einer Feier zu Beginn des Passafestes noch ein Lamm miteinander verzehrt, meistens in den Familien. Diese Passalämmer waren zuvor im Vorhof des Tempels in Jerusalem geschlachtet worden. Inzwischen steht jener Tempel längst nicht mehr. Die Römer haben ihn im Jahre 70 unserer Zeitrechnung zerstört, und deshalb gehört in den meisten Familien im jüdischen Volk bei der Mahlzeit zu Beginn des Passafestes nicht mehr ein Lammbraten dazu. Nur noch ein gebratener Lammknochen erinnert an die Passalämmer früherer Zeiten. Nun gibt es aber in der Bibel ein Problem, eine Spannung. Wir haben doch soeben davon gehört, dass Jesus an jenem Freitag gekreuzigt worden ist, an dem abends das Passafest begonnen hat. So berichtet es uns der Evangelist Johannes im Neuen Testament. Für ihn ist Jesus Passalamm im übertragenen Sinne. An dem Tag, an dem die Passalämmer für die Feiern in der Familie geschlachtet worden sind, genau dem Tag ist Jesus gekreuzigt worden. Aber andererseits lesen wir hier, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Gibt es nun einen Widerspruch zwischen dem Johannesevangelium einerseits und den drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas andererseits, die davon berichten, dass Jesus doch den Beginn des Passafestes mit seinen Jüngern gefeiert hat? Liberale Bibelausleger würden jetzt sagen, nun ja, da gibt es eben einen Widerspruch zwischen Matthäus, Markus und Lukas einerseits und Johannes andererseits im Neuen Testament. Was soll's? Die Bibel ist ohnehin voller Widersprüche. Mit einer solchen Auskunft bin ich nicht zufrieden. Ich habe bei einem Ausleger, einem Theologen und Archäologen einen Lösungsvorschlag gefunden. Er ist zugegeben nicht zwingend, aber dieser Ausleger ist davon ausgegangen, dass Jesus bei seiner Feier mit seinen Jüngern einem anderen Kalender gefolgt ist, einem anderen Festkalender, als der rund um den Tempel in Jerusalem in Gebrauch gewesen ist. Jener Ausleger ist davon ausgegangen, bitte nicht erschrecken, dass Jesus das Abendmahl nicht an einem Donnerstagabend, am Abend vor seiner Verurteilung und Kreuzigung eingesetzt hat, sondern sein Vorschlag, der Vorschlag des Auslegers, bereits am Dienstag der Leidenswoche. Dann wäre Jesus in der darauf folgenden Nacht verhaftet worden und schließlich am Ende eines mehrtägigen Verfahrens, am Ende eines mehrtägigen Prozesses schließlich hingerichtet worden. Damit wäre also diese auf den ersten Blick vorhandene Spannung zwischen dem Johannesevangelium und den anderen drei Evangelien aufgelöst. Jesus hat einerseits mit seinen Jüngern Passa gefeiert und andererseits ist er als das wahre Passalamm am Freitag, am Karfreitag, so der Bericht des Johannes, gekreuzigt worden. Ein Lösungsvorschlag, nicht mehr und nicht weniger für jene Spannung. Die Kirche der ersten Jahrhunderte hat die Herkunft des christlichen Abendmahls aus dem Passamahl bald verdrängt. Man wollte sich unbedingt in jeder Hinsicht vom jüdischen Volk absetzen. So wurde zum Beispiel schon um 200 nach Christus in Rom der Entschluss gefasst, die christlichen Osterfestzeiten vom jüdischen Passa-Termin abzutrennen. Die wachsende Kirche entfernte sich mehr und mehr von ihrem jüdischen Mutterboden. Schaut man in den jüdischen Festkalender, dann entdeckt man schnell, dass die meisten Feste einen dankbaren Rückblick zum Inhalt haben, angesichts von Bedrohung und Unterdrückung. Schon ganz am Anfang, als das Volk Israel gerade am Werden gewesen ist, befreit Gottes aus den Fängen des grausamen Herrschers Pharao in Ägypten. Gott greift ein und führt sein Volk heraus aus der Sklaverei in die Freiheit. Wie schon erwähnt, in diesem Jahr beginnt das Passafest am Abend des Karfreitags. Dieser wird Sederabend genannt. Bitte weiter. Seder ist das hebräische Wort für Ordnung. Wenn man in Israel sagt, okay, in Ordnung, dann sagt man Beseder, Beseder. Statt Ordnung könnte man auch das Wort Liturgie verwenden. Der Sederabend folgt einer Liturgie, einem genauen Ablauf. Ja, was gehört auf den Tisch bei der Sederfeier? Zusätzlich zu den Matzen, zu den ungesäuerten Broten. Das Weitere findet sich auf dem sogenannten Sederteller. Auf ihm werden verschiedene Speisen mit symbolischer Bedeutung sozusagen ausgestellt, ergänzend dazu, dass jeder Teilnehmer bei der Sederfeier sie auch zu sich nimmt. Bitte weiter. Da ist zu nennen das Bitterkraut. Dieses erinnert an die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten. Heute wird als Bitterkraut meistens roher Kopfsalat verwendet. Als zweite bittere Speise Meerrettich. Auf einem heutigen Sederteller gehört auch ein gekochtes Ei dazu, dessen Schale zerbrochen wird. Zur Erinnerung an den zerstörten Tempel in Jerusalem. Also auf dem Sedertisch bei der Feier, die Jesus gehalten hat, hat es dieses Ei noch nicht gegeben. Weiter gehört auf den Sederteller ein gebratener Lammknochen, eine Erinnerung an die Passahlämmer, welche zur Zeit Jesu ja noch im Vorhof des Tempels geschlachtet worden sind. Zu nennen ist auch Petersilie, die vor dem Essen in Salzwasser eingetaucht wird, zur Erinnerung an die Tränen, welche die Israeliten in ihrem Elend in Ägypten vergossen haben. Schließlich gehört auf den Sederteller, bitte weiter, Charoset. Charoset, ein Fruchtmus. Dieses erinnert an die Ziegelsteine, welche die israelitischen Sklaven aus Lehm herstellen mussten. Schließlich gibt es roten Wein, mit dem viermal während des Mahls die Becher gefüllt werden. Bitte weiter. Die Feier wird eröffnet mit dem Segensspruch über dem ersten Becher. Bitte weiter. Er wird Segensbecher genannt. Man könnte ihn auch Dankbecher nennen. Denn im Hebräischen wird für Segnen und Danken jeweils dasselbe Wort verwendet. Die drei weiteren Becher sind, bitte weiter, der Becher des Gerichts zur Erinnerung an die Plagen, die über Ägypten verhängt worden sind. Dann weiter der Becher der Erlösung und schließlich der Becher des Lobpreises im Zusammenhang mit Dankpsalmen am Ende der Feier. Nachdem alle den ersten Becher geleert haben, reinigt der Hausvater seine Hände mit Wasser. Jesus wäscht an dieser Stelle vielleicht die Füße seiner Jünger, wie uns im Neuen Testament berichtet wird. Drei Matzen liegen vor dem Leiter der Feier. Die mittlere davon nimmt er an sich und teilt sie in zwei Hälften. Die eine Hälfte wird versteckt und erst nach der Hauptmahlzeit wieder verwendet. Kinder dürfen sie suchen und wer sie findet, bekommt ein Geschenk. Diese Matzenhälfte trägt den Namen Afikoman, was nicht nur Nachtisch bedeutet, sondern auch Brot des Kommenden. Es gilt als sicher, dass diese Matzenhälfte zur Zeit von Jesus einen ganz engen Bezug zur Messias-Erwartung des jüdischen Volkes gehabt hat. Für die messianischen Juden heute ist diese Matzenhälfte ein Sinnbild für den Messias Jesus, hebräisch Jeschua. Am Ende der Mahlzeit nimmt Jesus diese Hälfte der mittleren Matze, den Afikoman, und gibt ihm eine neue Bedeutung, nämlich: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Jesus will seinen Jüngerinnen und Jüngern immer neu begegnen, wenn sie zusammenkommen und das Brot miteinander teilen. Das Brot, das erinnert an die Hingabe seines Lebens. Jesus will sich immer neu auf das Engste mit seinen Jüngern verbinden. Mich erinnert diese Absicht Jesu an Verse aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus, nämlich: Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus hat sich nicht nur erniedrigt, indem er ein Mensch geworden ist wie wir, indem er einen qualvollen Tod gestorben ist, verachtet und von den meisten verlassen, die ihm gefolgt waren. Heute kommt Jesus auf geheimnisvolle Weise, Leuten wie wir es sind, immer wieder sehr nah, verbindet sich mit uns beim Essen und Trinken. Ja, was für eine Würde gibt Jesus dir und mir eben dadurch. Nicht nur einmal und grundsätzlich verbindet sich Jesus mit uns, wenn wir den Entschluss fassen, ich will zu dir gehören, ich will dir nachfolgen, jetzt und für immer. Immer wieder versichert Jesus uns, du und ich, wir gehören zusammen. Wie das Brot und der Wein, welche du zu dir nimmst, nicht mehr zu trennen sind von dir. Ja, ist es verwunderlich, wenn bei diesem Mahl immer wieder das geschieht, was die Gegenwart Jesu in unserem Leben mit sich bringt, konkret? Immer wieder geschieht es, dass Menschen nach diesem Mahl beglückt feststellen, mir ist seelische und körperliche Heilung geschenkt worden. In meiner ersten Gemeinde hat einmal ein alter Mann bekannt, beim Abendmahl bin ich gesund geworden. In einem kleinen Sammelband mit Aufsätzen zum Thema Abendmahl bin ich auf die Erfahrung einer Frau gestoßen, die ich weitergeben möchte. Sie hat erlebt, wie die Begegnung mit Jesus im Abendmahl Seele und Leib wohlgetan hat. Sie hat Folgendes geschrieben: Seit meinem 15. Lebensjahr komme ich in Zeiten besonderer Anspannung, kenne ich in Zeiten besonderer Anspannung und Forderung Schmerzen, die aus heutiger Sicht und nach medizinischen Untersuchungen als rein psychosomatisch gelten können. Eines Sonntags bin ich damit sehr geplagt und komme mit dieser ganzen Schmerzwelt zum Altar in die Gegenwart Gottes und nehme Brot und Wein zu mir. Ich spüre augenblicklich, wie die Entlastung durch meinen ganzen Körper geht und die Schmerzen nahezu verschwinden. Dies bedeutet mir viel. Ich erfahre eindeutig, dass ich tatsächlich meinen Druck und meine inneren Forderungen dem gegenwärtigen Gott überlassen kann. Eine Abendmahlserfahrung. Man kann sie nicht machen, aber solche Erfahrungen werden immer wieder geschenkt. Anschließend an die Mahlzeit nimmt Jesus den Becher der Erlösung und erklärt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus setzt damit den neuen Bund ein. Den neuen Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Leute, wie wir es sind, sind eingeladen, diesen Bund Gottes mit Israel auch als Bund Gottes mit uns zu verstehen, uns hineinnehmen zu lassen in den Bund Gottes mit Israel. Wenn Gott erlöst, wenn Gott befreit, dann ist die Folge nicht, dass die Erlösten, die Befreiten nun auf sich allein gestellt wären. Gott bindet Menschen an sich, aber er tut das nicht klammernd, nicht einengend, nicht knechtend. Gegen Ende der Sederfeier, zu Beginn des Passafestes, wird der Becher des Lobpreises gefüllt und ausgetrunken. Damit wird er erinnert an die großen Taten Gottes an seinem Volk, auch an das Handeln Gottes an seinem Sohn Jesus, hebräisch Jeschua, den er auferweckt hat von den Toten. Vielleicht hat Jesus über den Becher des Lobpreises die folgenden Worte an seine Jünger gerichtet. Bitte weiter. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Die Sederfeier wird abgeschlossen mit den Lobpsalmen 113 bis 118. Nur zwei Verse daraus will ich zitieren, nämlich: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. In den Evangelien wird der Bericht über diese Mahlzeit zu Beginn des Passafestes so abgeschlossen, bitte die Folie. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und den Ölberg sehen wir hier. Dort in der gleichen Nacht hat Jesus mit seinem Vater im Gebet den folgenschweren Entschluss gefasst. Ich gehe den Weg, den mein Vater für mich vorgezeichnet hat, bis zur Vollendung. Ich gehe den Weg ans Kreuz und ins Grab. Ich gehe den Weg hin zu meiner Verherrlichung. Jener große Sabbat, der Samstag nach dem Kreuzigungstag, ist zum Tag der Grabesruhe Jesu geworden. Der Tag danach, der Sonntag in unserem Kalender, ist der zweite volle Tag des Passafestes gewesen. Und an jenem zweiten vollen Tag des Passafestes sind im Tempel in Jerusalem die Erstlinge der Gerstenernte als Opfer dargebracht worden, vor Gott geschwungen worden. Mich erinnert die Erwähnung der Erstlinge der Gerstenernte an den Apostel Paulus in seinem Brief an die Christengemeinde in Korinth an die folgenden Worte. Und bitte weiter. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ist das nicht eine Anspielung auf die Darbringung der Erstlinge der Gerstenernte an jenem Sonntag? Ich habe in einer Krishona-Gemeinde in der Schweiz einmal einen Satz zitiert aus einem alten Choral. Dort heißt es: Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Noch einmal: Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Dieser Satz stammt aus einem ganz alten Osterchoral. Ich werde das nicht vergessen. In jener Gemeinde hat eine Frau den Mut besessen, dazwischen zu rufen und zu sagen, das verstehe ich nicht. Ich habe den Mut dieser Frau bewundert, mich zu unterbrechen. Und daraufhin habe ich erklären können, was der Liederdichter gemeint hat. Er hat nämlich mit seinen für uns altertümlichen Worten davon gedichtet und gesungen, dass das Auferwecktwerden von Jesus als Erstling Konsequenzen hat für uns, allerbeste Konsequenzen. Jesus ist nämlich zum Prototyp geworden für alle, die er auferwecken wird. An seinem Tag, am Tag seiner Wiederkunft. Beim Apostel Paulus finden wir einen Satz, den ich immer wieder gerne zitiere. Er richtet sich an die Gemeinde von Jesus weltweit und lautet so: Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Also entweder werden wir als Jesus-Nachfolger bei seiner Wiederkunft auferweckt oder verwandelt. Es ist nicht sicher, dass wir alle, die wir hier stehen und sitzen, einmal sterben werden. Die Wiederkunft Jesu könnte unserem Sterben zuvorkommen. Dann würde sein Wiederkommen bedeuten, dass wir verwandelt werden, ausgestattet werden mit einem neuen Leib, den der Tod nichts mehr anhaben kann. Ich habe noch ein Bild verwendet für dieses Geschehen, für dieses Prototyp-Geschehen. Ich habe die Gemeinde dort in der Schweiz erinnert daran, dass viele vermutlich irgendwann zum ersten Mal an einem Schwimmbecken gestanden sind und zum ersten Mal einen Kopfsprung ins tiefe Wasser gewagt haben. Vielleicht mit Herzklopfen. Schließlich haben alle, die dieses Erlebnis noch in Erinnerung haben, den Sprung gewagt mit dem Kopf zuerst. Sie sind tief eingetaucht ins Wasser und sind auch wieder aufgetaucht. Nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf zuerst. Und der Kopf, ja, der hat dann die Arme und die Hände und die Beine und die Füße und den ganzen Körper mit sich gezogen. Und so haben es die Springer geschafft, zurück zum Beckenrand. Ja, der Kopf ist vorangegangen. Der Kopf ist der Prototyp geworden für den ganzen Körper. So ist Jesus der Prototyp geworden, als von den Toten auferweckte. Und er wird an seinem Tag, am Tag seines Erscheinens, seiner Rückkehr aus dem Himmel, Menschen wie wir es sind, auferwecken oder verwandeln. Amen. Loben wir ihn, seien wir ihm dankbar.